Ja, Tobi, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an Sie und euch alle zu dieser letzten Sekondo-Lesung vor der Sommerpause. Und es ist eine große Freude, dass du, Katharina, heute Abend hier bist. Ich freue mich sehr. Und ja, ich möchte dich jetzt zunächst erst einmal vorstellen. Katharina Köller ist 1984 in Eisenhüttenstadt im Burgenland geboren. Sie hat in Wien Philosophie und Schauspiel studiert. Heute drückt sie sich vielfältig kreativ aus als Theaterschauspielerin, Regisseurin in Comics, Performances und eben als Romanautorin. Wild wuchern ist ihr zweiter Roman und aus dem Theaterstück Windhöhe entstanden. Ihr Debüt, Was ich im Wasser sah, ist 2020 erschienen und wurde mit dem Fantastikpreis der Stadt Wetzlar ausgezeichnet. Doris Knecht hat über dieses Buch, es steht hier unten, gesagt, ein Roman wie eine Naturgewalt, stürmisch, fesselnd und dabei voller Zärtlichkeit. Ich glaube, treffender kann man es eigentlich gar nicht formulieren. Bevor wir uns jetzt aber dem Inhalt nähern und dem Ganzen nachgehen, möchte ich mich mal von außen nach innen dem Ganzen zuwenden. Auf dem Cover, ich halte das vielleicht gerade mal, oder genau, du kannst, sehen wir ja das Porträt einer Frau, es ist gemalt, also keine Fotografie, und sie hält eben die Hand so vors Gesicht, als würde sie sich abschirmen oder die Sonne abschirmen, und ganz wichtig eben, sie ist verkehrt herum auf dem Foto, also nach unten. Das ist, glaube ich, auch aus verkaufstechnischen Gesichtspunkten ganz schlau gemacht. Wie ist denn dieses Cover entstanden?
Also das Cover, das hat der Verlag entdeckt. Und für mich war es auch wirklich ein Annäherungsprozess, weil wie ich das erste Mal gesehen habe, war ich eigentlich ziemlich verwundert, muss ich sagen. Ich habe mir irgendwie sowas vorgestellt wie so, keine Ahnung, wuchernde Pflanzen oder vielleicht ein Ziegenbock oder sowas in der Art und war dann wirklich total erstaunt und habe mich dann aber wirklich so richtig verliebt eigentlich, so auf den zweiten Blick sozusagen in das Cover. Nicht zuletzt deswegen, weil es, also das hat auch meine Lektorin dann gemeint, und dass es zwei Frauen sind, die auf dem Cover abgebildet sind. Die eine, die man so sieht, und die andere, die man so sieht. Das ist eben, sind so beide Protagonistinnen, es sind eben zwei Frauen, die Hauptfiguren in diesem Text, und beide gemeinsam ergeben irgendwie diese Figur am Cover. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Mir hat auch gefallen, dass es irgendwie, es sind so Assoziationen gekommen wie diese Schatten, die da über ihr Gesicht fallen, dass die sowas wie eine Kriegsbemalung irgendwie sind, dass sie einen so entschlossenen Blick in die Ferne hat, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und weil du sagst, verkaufstechnische Gründe, alle Leute, die das, also ich kriege das immer wieder von Buchhandlungen irgendwie rückgemeldet, dass viele Leute kommen und das umdrehen. Also das, und dass dann die BuchhändlerInnen dann immer durch die Regale gehen müssen, das Buch wieder irgendwie richtig drehen. Und das ist auch irgendwie so total raffiniert, weil sobald man es mal umdreht, dann hat man es schon in der Hand.
Eben, das ist dann ja, und Wild wuchern, das ist ja auch ein sehr schöner, lautmalerischer Titel. Wie kam es denn dann dazu?
Der Titel, der ist, also der ursprünglich, der ist Wild wuchern, wie du schon gesagt hast, basiert auf einem Theaterstück. Das Theaterstück heißt Windhöhe, und Windhöhe ist auch wirklich ein Gipfel in den Karawanken. Das Theaterstück spielt in Kärnten, der Roman spielt in Tirol. Und also das war dann für mich so eine Entscheidung, weil ich, als ich es dann vom Theater als in den Roman übersetzt habe, dann dachte ich mir, ich möchte schon irgendwie die Orgenberge, die krassen Berge, und die krassen Berge sind in Tirol. Dann habe ich mir eben gedacht, Windhöhe ist so ein klingender, schöner Titel und außerdem so ein Gipfel irgendwie. Dann habe ich was gesucht auf der Landkarte in Tirol und habe absolut nichts gefunden, was man in Deutschland aussprechen kann, sage ich jetzt auch. Und dann habe ich mich so drauf eingelassen, einfach mal den Text zu schreiben, ohne dass ich da jetzt irgendwie den Titel habe schon. Und dann war ich bei der Stelle, die steht da hinten auch, draußen auf dem Cover drauf. Und zwar, die Stelle lautet: Ich war dort, wo man mich hingepflanzt hat, wie ein Ziergewächs in einem Topf. Jetzt bin ich hier und wuchere. Und das habe ich geschrieben. Und in dem Moment, wo ich es geschrieben habe, habe ich mir gedacht, das ist der Titel, das ist er, da ist er. Und also eben in dem Wuchern, in dem Wildwuchern. Und das, wurde dann auch gleich ganz gut vom Verlag angenommen. Darüber war ich wahnsinnig froh, weil mir hat es gleich so total gut gefallen.
Ja, und dann wollen wir mal schauen, was da so wild wuchert. Also wir haben es mit einer Ich-Erzählerin zu tun, die vor irgendwas davonläuft. Und man hat eigentlich das Gefühl, gleich auf der ersten Seite wirklich so mitten in so einem Psychothriller zu sein. Und man kann dann auch wirklich, also zieht direkt in Bann, man kann den Roman wirklich kaum aus der Hand legen, so viel vorab. Und ich glaube, damit Sie vielleicht, die den Roman noch nicht kennen, jetzt auch ein Gefühl für den Sound bekommen, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt direkt mal reinhören.
Gern. Also ich muss jetzt nichts dazu erklären. Ich beginne auf der ersten Seite. Seitdem ich da kurz stehen geblieben bin, zum Innehalten, zum Atmen, zum kurz den Mond anschauen, seitdem habe ich das Gefühl, hinter mir ist wer. Einer, der mir nach ist und mich verfolgt. Ich weiß auch wer, natürlich weiß ich es, sonst hätte ich ja nicht so Angst. Dabei ist es unmöglich, es kann nicht sein. Er kann nicht im selben Zug gewesen sein. Und mit dem Auto würde er wahrscheinlich immer noch irgendwo bei Rosenheim im Stau stecken. Der Zug, dem ist das deutsche Eck ja wurscht. Der brettert dadurch, so schnell darf man mit dem Auto gar nicht. Niemand darf auf der Strecke zwischen Wien und Innsbruck so schnell fahren wie ein Railjet Express. Und meinen Zug, den kann er nicht erwischt haben. Da hätte er ja gleich losrennen müssen und mir nach, als ich raus bin. Und das ist er nicht. In seinem Zustand hat er ja gar nicht mehr rennen können. Und ich hatte Glück mit dem Zug. Soll man gar nicht glauben, dass man in so einer Situation Glück hat, aber doch, in letzter Sekunde bin ich rein. Direkt davor habe ich entschieden. Als ich zum Bahnhof gefahren bin, war mein Plan eigentlich Italien, weil ich immer Italien denke. Italien, wo man ins Meer starren kann. Egal was ist, die Lösung ist immer Italien. Hauptsache Meer und Hauptsache reinstarren und ein Eis. Aber in Italien habe ich im letzten Augenblick gedacht, würden sie mich finden? Immerhin hatte mich dort schon oft gefunden, obwohl ich einmal in Venedig, einmal in Triest und einmal in Rimini war. Hier aber, hier kann er mich nicht finden. Er weiß ja gar nichts von dem Ort. Er weiß, glaube ich, nicht einmal, dass es die Johanna überhaupt gibt. Ich brauche mich also nicht ständig umdrehen und noch schneller rennen, als ich es eh schon tue. Aber ich muss, weil Bilder in meinem Kopf auftauchen. Ich sehe ihn um einen Felsen biegen. Ich sehe ihn aus dem Latschenlabyrinth brechen. Manchmal so, wie er immer aussieht. Manchmal, und das ist noch viel schlimmer, so, wie ich ihn zurückgelassen habe. So, dass man sich fragt, wie soll der es denn bis hierher schaffen? Wenn einen die Angst mal hat, dann hängt sie dran an einem, als wäre man in ein Spinnennetz gerannt. Spinne immer noch im Nacken, Fäden in den Haaren. Davor gar nichts, nicht eine Spur davon. Obwohl es dunkel ist und tiefste Nacht und ich der Mutterseelen alleine bin auf weiter Flur. Nichts dabei, außer das Handy mit dem zerbrochenen Bildschirm, dem obendrein der Saft ausgeht. Kurz habe ich an Wölfe gedacht. Das sagen sie ja. Wölfe. Soll es geben. Hier sogar viele, wenn man dem Bauernbund glaubt. Der setzt sich nämlich dafür ein, sie erschießen zu dürfen, die Wölfe. Im großen Stil. Muss man sich mal vorstellen, wo doch jeder findet, man muss die Arten schützen und sich freuen, dass es überhaupt wilde Tiere gibt in unserem Land. Aber hier in den Tiroler Bergen ist halt alles anders. Hier gibt es ja sogar noch eine Wildnis. Ich muss weiter. Wenn ich stehen bleib, holt es mich ein. Also weiter. Schnell. Bergauf. Immer weiter bergauf. Zeitgefühl habe ich keins mehr. Manchmal ist Wald um mich herum, manchmal Wiese, manchmal Felsen, manchmal Latschen, manchmal sehe ich den Mond, manchmal nicht. Unglaublich, dass ich den Weg erkenne. Hätte ich mir gar nicht zugetraut. Als ich über den Grat drüber bin und die Hütte nicht sehe, packt mich gleich ein neuer Schreck, bis mir klar wird, dass das der falsche Hang ist, auf den ich da schaue. Dass es hier noch weitergeht, dass ich runter und dann nochmal rauf und um den Berg herum muss. Wie ich als kleines Kind diese vielen Stunden Berghang geschafft habe. Niemals würde ich eine Sechsjährige da runter und dann wieder raufjagen, auch ohne Sturm und ohne Nacht nicht. Natürlich bin ich verwöhnt und aus Wien, was fast so schlimm ist wie Deutschland. Die Tiroler, die krabbeln da wahrscheinlich schon als Kleinkinder rauf. Ein Weg ohne Klettersteig und ohne Steilhang, das geht schon. Die Johanna jedenfalls, die hat sich nie beschwert über den Weg. Die hat nie geweint vor Erschöpfung und ist nie getragen worden. Und sie ist ja fast genau gleich alt wie ich und auch aus Wien. Nur ist sie halt kein Mensch, sondern irgendein wildes Tier im Körper von einem Menschen. Also wir haben es schon gehört, die Marie läuft bei Nacht einen Berg hinauf in der Hoffnung, dass sie die Hütte findet, in der ihre Cousine, die Johanna, lebt. Und ich springe jetzt ein Stück, weil, Spoiler, sie findet die Hütte. Und kommt dann eben dort an. Das Haus ist eine schwarze Silhouette gegen den Nachthimmel. Der Ziegenstall dahinter auch. Alles ist still. Keine Ziege meckert im Schlaf. Kein Glöckchen bimmelt, kein Hauch bewegt die kleinen Pflänzchen im Gemüsegarten. Die Fenster sind dunkel. Keine Ahnung, was ich da vorhin für ein Licht gesehen habe. Hier brennt jedenfalls keines. Vielleicht war es der Mond, der sich im Fensterglas gespiegelt hat. Ich rapple mich auf und stolpere über die gestampfte Erde am Brunnen vorbei auf das Haus zu. Alles still. Geisterhaft, fast. Eine Stufe zur überdachten Terrasse hoch, noch eine Stufe zur Tür. Keiner öffnet auf mein Klopfen, also drücke ich die Klinke nieder. Die Tür kratzt auf dem Boden und quietscht in den Scharnieren. Ich schieb sie auf. Drinnen ist es so dunkel wie im Wald. Das Mondlicht wirft ein Türviereck auf die Bodenbretter. Ich flüstere, Johanna, und mache einen Schritt hinein. Johanna? Langsam erkenne ich einzelne Gegenstände. Den Ofen und die Eckbank. Die schmale Treppe auf den Dachboden. Johanna? Alles sieht aus wie früher. Nur der Kleiderständer neben der Tür ist neu. Dass Johanna so umsichtig war, einen Kleiderständer anzuschleppen, hätte ich ihr gar nicht zugetraut. War sie auch nicht, wie mir einen Moment später klar wird, als der Kleiderständer sich langsam in meine Richtung dreht und Marie sagt, mehr nicht. Und weil dieses Marie so unerwartet aus der Ecke klingt, erschrecke ich ganz heftig und schnapp nach Luft. Wieso kann die ohne zu atmen irgendwo rumstehen, als wäre sie ein Tier auf der Lauer und kein überraschter Mensch, der nach langem die Cousine wieder sieht? Hast mich erkannt? Prust ich die Luft wieder heraus, die ich geschnappt habe. Johanna dreht kein Licht auf. Deswegen weiß ich nicht, ob sie meine Frage einfach ignoriert oder vielleicht doch mit dem Kopf genickt hat. Wahrscheinlich hat sie nicht genickt. War eh nur rhetorisch gefragt, weil so Kommunikationsformen wie Nicken waren nie ihr Ding. Es dem Gegenüber leichter zu machen auch nicht. Deswegen lässt sie mich im Dunkeln stehen, bietet mir keinen Tee an, tut nicht so, als würde sie sich freuen und fragt mich nicht mal, was ich will, mitten in der Nacht, da auf dem Berg. Schon interessant. Ich habe sie ewig nicht gesehen, bin groß geworden, habe in Florenz studiert, Praktika gemacht, in New York, in Paris, in wo nicht, habe unzählige Modeschauen besucht und ein paar Mal haben die Models meine Schuhe über den Laufsteg getragen. Hatte bei einer berühmten Designerin einen Vertrag, habe in London gewohnt, den Peter wieder gesehen, bin nach Wien zurück, habe den Peter geheiratet, über ein Jahr lang Hochzeitsweltreise gemacht, meinen Job geschmissen, immer wieder versucht, einen neuen zu kriegen, depressiv und in Behandlung gewesen, alles das. Johanna war, wenn ihre Mutter die Wahrheit sagt, in all den Jahren hier oben, hat nichts studiert und mit keiner Menschenseele geredet. Man kann nicht sagen, dass wir uns ansehen, dafür ist es zu dunkel. Man kann aber sagen, dass wir uns anspüren, also ohne Sehen, aber mit Fühlen. Dafür reicht das wenige Licht, das durch die kleinen Fenster fällt. Es ist genau wie früher, so diese Mischung aus Überlegenheit und Minderwertigkeitskomplex, die ich fühle. Irgendwie war sie besser als ich, das habe ich tief drinnen gewusst. Und gleichzeitig war ich halt auch irgendwie besser als sie, so aus der Sicht unserer Eltern. Auf alle Fälle war da immer ein unsichtbarer Schiedsrichter dabei, der uns beobachtet und Punkte verteilt hat. Weiß nicht, was der zu der Finsternis gesagt hätte. Kannst bitte ein Licht aufdrehen, man sieht ja nichts. Johanna zögert, keine Ahnung warum. Schließlich entscheidet sie sich, öffnet das Ofentor, wirft ein paar Holzscheite hinein, pustet auf die Glut und zündet mit einem dünnen Stöckchen eine Kerze an. Und als sie die Kerze hochhält, schält sich endlich ihr Gesicht aus dem Schwarz. Es ist Johannas Gesicht. Es ist sie. Sie mit dem langen Zopf. Sie mit den Ratten im Pullover, mit dem Insektenhotel im Garten, die stundenlang bewegungslos im seichten Wasser der Dächernlacke gestanden ist und sich von den Gelsen auffressen hat lassen, bis die Fische keine Angst mehr vor ihr gehabt haben. Für die es ein Erfolgserlebnis war, wenn sich eine der hässlichen, zerrupften Tauben vom Schwedenplatz auf ihre Schulter gesetzt hat. Sie, die plötzlich von einem Tag auf den anderen aufgehört hat zu sprechen und es danach nie wieder richtig gelernt hat. Aber ein paar Dinge kann sie doch sagen. Zum Beispiel, warum bist du hier?
Vielen Dank.
Danke.
Ja, du schreibst wirklich so mit punktgenauer Präzision und mit den ersten Sätzen ist die Atmosphäre gebildet, die ja auch das Fundament der Geschichte herstellt. Man taucht ein und kommt dann nur ganz schwer wieder raus und du bist auch eine sehr versierte Erzählerin, sodass man dann wirklich so ein bilderreiches Kopfkino auch hat. Und das Setting ist jetzt klar, wir haben diese Tiroler Alm von Idylle, aber keine Spur. Also die Landschaft in dieser Geschichte ist sehr schroff, ja fast schon irgendwie lebensbedrohlich. Ist das dein Blick auf die Alpen, obwohl du in Innsbruck lebst?
Also... ja, ich habe das schon irgendwie so meine Beziehung zu den Bergen irgendwie abgearbeitet in diesem Text, das würde ich sagen. Ich habe das ja auch geschrieben, ich weiß nicht, ob du das Leseexemplar bekommen hast, aber das ist so, der erste Satz, den ich da irgendwie, da hatte ich irgendwie den Auftrag, einen Brief zu schreiben an die Buchhandlungen und habe dann ganz lange gegrübelt, was das jetzt für ein Brief sein kann. Und dann habe ich mich entschieden, so ganz ehrlich zu sein. Und mein erster Satz ist, ehrlich zu sein, ich hasse Berge. Und ich hätte mir nie vorstellen können, einen Roman zu schreiben, der in den Bergen spielt. Und das ist auch wirklich irgendwie so, als ich dann, also ich bin aus privaten Gründen irgendwie in Innsbruck gelandet, aber so mein erster Gedanke, als ich gehört habe, dass es in diese Richtung geht, war so, nein. weil ich wirklich... Also, weil ich mich da wirklich irgendwie abarbeiten muss. Und ich glaube, das ist auch irgendwie das Interessante, diese Ambivalenz, die ich den Bergen gegenüber habe, dass ich da so einen unromantischen Blick habe, sozusagen. Und mir da auch irgendwie ein bisschen schwer tue. Weil die Berge sind einfach krass, also sehr, ja, also... Ja, mir fehlen da jetzt richtig die Worte. Groß.
Gewaltig.
Gewaltig, ja.
Und aber es ist ja auch so, du unterläufst ja auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, die wahrscheinlich das Lesepublikum erstmal hat, wenn man so dieses Setting Berge, Alm oder diese ganze Romantik.
Also das muss ich sagen, das war mir auch nicht so bewusst. Das fällt mir eigentlich immer erst durch den Roman auf, dass es so wahnsinnig viele Menschen gibt, die Berge lieben. Das war für mich, muss ich sagen, überraschend. Und wird dann natürlich auch klar, also versteht man dann ja natürlich auch irgendwie, weil wenn man dann oben ist und runterschaut, denkt man sich, wie schön, oder? Also ich meine, so Ausblick. Und also das ist natürlich, hat natürlich was. Und auch diese Gewalt und diese Größe und Weite und dieses extreme Gefühl, das man dort kriegt, diese Winzigkeit, in der man sich selbst wahrnimmt, das ist schon, hat natürlich was für sich. Also es war mir noch nicht so klar, dass das so eine große Liebe ist von so vielen Menschen. Und da habe ich auch viel gelernt drüber, muss ich sagen. Ich lerne jetzt auch ständig weiter. Also.
Und also eben Marie, die Ich-Erzählerin, die ist ja jetzt so aus diesem goldenen Käfig ausgebrochen, flüchtet sich dahin, läuft vor jemand weg. Wie würdest du sie denn beschreiben?
Also, so wie ich das jetzt gerade vorgelesen habe, das ist so wirklich ihre Biografie in Punkten. Also sie wollte Schuhdesignerin werden und hat es dann aufgegeben, weil da ein Typ kam und den sie schon von früher kennt und den sie dann geheiratet hat. Und dann ist sie eben in Wien gelandet und Wien ist einfach irgendwie eine schwierige Stadt für Schuhdesigner. Also sie ist das halt jetzt nicht mehr. Was sie ganz wesentlich auszeichnet, ist, dass ihr Onkel, der Vater von der Johanna, der hat ihr in ihrer Kindheit gesagt, mein Gott, du bist eine richtige Goldmarie. Und das ist irgendwie was sie so total verinnerlicht hat. Sie ist so, sie möchte unbedingt eine Goldmarie sein. Und was ist eine Goldmarie? Eine Goldmarie ist jemand, der ganz brav ist und der den Apfelbaum schüttelt und die Bettwäsche ausschüttelt und das Brot aus dem Ofen holt und ganz fleißig ist und ganz brav und ganz viel aushaltet und ganz tapfer ist. Und am Schluss, das ist das Wesentliche an der Goldmarie, wird sie dann von der Frau Holle mit Gold überschüttet. Und das ist so das, was die Marie irgendwie sich erwartet von ihrem Leben. Sie geht davon aus, dass wenn sie ganz, ganz brav ist und alles ganz richtig macht, dass dann irgendwann einmal jemand kommt, der sie mit Gold überschüttet. Und auf das wartet sie ständig. Also sie wartet darauf, dass da jetzt endlich jemand ihr die Belohnung gibt für das, dass sie so brav ist. Und das passiert nicht. Und das ist für sie der große Lernprozess, dass sie versteht, dass das Leben ganz anders läuft als das Märchen und dass man, egal wie brav man ist und egal wie richtig man alles macht, dass es trotzdem keine übergeordnete Instanz gibt, die einen belohnt.
Das ist ja überhaupt was im Roman, dass der sehr gespickt ist, eben mit diesen Märchenanspielungen. Eben, du hast jetzt gesagt, Frau Holle, dann Goldmarie, Pechmarie, es gibt Wölfe, goldene Schuhe.
Aber Wölfe gibt es wirklich, also.
Dann gibt es eine sehr lustige Rapunzel-Szene sozusagen. Und Märchen spielen ja auch sehr stark mit diesen Zuschreibungen. Was für eine Rolle haben sie denn für dich noch so beim Schreiben oder wofür stehen die für dich?
Also in dem Text stehen sie wirklich wesentlich dafür, dass man durch sie in Gedankenbahnen gelenkt wird, die einfach nicht der Realität entsprechen. Also dass sie einem den Blick verschleiern und es sehr, sehr schwer machen, zu sehen, was wirklich ist. Weil die Marie eben auch in der Wahrnehmung der Johanna gegenüber, also ihrer Cousine gegenüber, dann irgendwie diese Dialektik da irgendwie aufreißt. Sie denkt sich, ich bin die Goldmarie, das heißt, die andere ist die Pechmarie. Und das ist für sie ganz schwierig, dann irgendwie zu sehen, wer die Johanna wirklich ist und auch wer sie wirklich ist. Und ich denke mir, das ist schon irgendwie, das ist wirklich irgendwie fies beim Märchen, dass sie einem so vorgaukeln, dass sie die Realität abbilden oder dass sie einem irgendwie Mittel geben, die Realität zu verstehen, und diese Mittel sind aber total irreführend und stimmen überhaupt nicht. Also das ist, glaube ich, das ist das, was mir wichtig war an dem Thema Märchen in dem Text.
Und wenn wir jetzt die Johanna uns mal anschauen, eben die lebt ja auf dieser Alm, wie ist denn das Verhältnis der beiden, also wie war es früher und wie ist es jetzt, als die wieder aufeinandertreffen? Und was überhaupt ist die Johanna für ein Mensch?
Also die Johanna hat es in gewisser Hinsicht leichter sozusagen in der Welt als die Marie, weil sie sich von vornherein denkt, ich mache da nicht mit. Also nein, nein, ich mache da nicht mit. Und dadurch zwingt sie sich nicht in so eine Rolle rein, dadurch zwingt sie sich nichts auf, dadurch kann sie viel klarer entscheiden, was sie macht und was sie nicht macht. Und es ist halt so, wie die Marie erzählt, die Johanna druckt so irgendwie die Schule durch, macht die Matura fertig und dann geht sie auf den Berg und dort lebt sie dann alleine oder halt ohne menschliche Gesellschaft. Das Wichtige für mich ist nämlich an der Johanna-Figur, dass sie keinen Unterschied macht zwischen Menschen und anderen Spezies sozusagen, dass sie sehr, sehr, dass sie eine Gesellschaft mit Tieren einer Gesellschaft mit Menschen gleichsetzt, sodass sie an Tieren genauso individuelle Charaktere erkennt, große Liebe und große Sympathie empfinden kann, dass sie Sprache ganz unwesentlich findet. Deswegen, also es war irgendwie, ich bin immer wieder gefragt worden, der Blick von der, also der Text, der irgendwie aus der Perspektive von der Marie erzählt wird und nicht aus der Perspektive von der Johanna, weil im Theaterstück waren die beiden mehr oder weniger gleichwertig, also hatten beide gleich viel Raum, so als Figuren. Und im Roman dachte ich mir, ist es irgendwie so schwierig, weil die Johanna sprechen zu lassen in Worten, weil die Johanna nicht in Worten spricht. Die Johanna funktioniert eben über andere Kommunikationsformen und hat ganz andere Prioritäten im Leben. Für sie. Ich habe, bevor ich den Roman geschrieben habe, so ganz viel so Donna Haraway-Texte gelesen und das hat mich wahnsinnig inspiriert, mir eine Gesellschaft vorzustellen, in der der Mensch nicht das Monopol ist sozusagen der Welt oder nicht, also wo nicht der Mensch über die Welt herrscht, sondern wo einfach daneben ganz viele andere Spezies genauso existieren, die auch finden, sie herrschen über die Welt, sozusagen. Oder, und da gibt es irgendwie so ganz interessante Ideen, irgendwie sich zu überlegen, wie ist die Welt aus der Perspektive zum Beispiel der Krähen, weil die ja auch irgendwie dauernd irgendwie schaffen, in jeder Gesellschaft, in jeder Form, in jeder Stadt irgendwo sich irgendwelche Räume zu schaffen, wo sie ganz gut existieren können. Und das ist irgendwie so das Experiment, das ich da irgendwie mache. Und also auf dem baut die Figur der Johanna auf.
Und war das denn so eben die Idee, auch stand die am Anfang von dem Theaterstück? Oder was war da so zuerst da, dem du nachgehen wolltest? Eben, war das eine Figur, ein Motiv?
Was? Also das hat sich dann so, das hat sich sozusagen aufgebaut von selbst. Ganz am Anfang stand schon die Figur der Johanna. Also diese Eremitin, die sich auf den Berg zurückzieht und ganz alleine ohne menschliche Gesellschaft lebt. Und da gibt es ja ganz in der Literatur schon einige Figuren, so Eremitenfiguren, die alleine irgendwo auf Inseln oder Bergen oder wo auch immer sind. Und es gibt aber da kein weibliches Pendant. Und das hat mich interessiert, mir da irgendwie so eine Figur irgendwie vorzustellen, die das macht und die das freiwillig macht. Also die da nicht hin verbannt ist, sondern die das wählt. Und wieso wählt man das? Wie kommt man da hin? Und das ist auch so was mir irgendwie immer wieder auffällt bei dem Text, dass da eigentlich auch, dass vielleicht mehrere Menschen sogar so eine Art Sehnsucht haben nach sowas, nach so einem Rückzug in so eine archaische Lebensform. Und das ist schon, also es ist schon was ich irgendwie, so was mir dann auch irgendwie, was mir emotional sehr viele Türen geöffnet hat, die Idee mit dieser Figur, diese Figur vorzustellen.
Gleichzeitig habe ich auch gedacht, obwohl es ja auch wieder ganz anders, eben weil du sagst, mit dieser Freiwilligkeit ganz anders gelagert, aber ich musste auch die ganze Zeit irgendwie schon an die Wand denken, dass man da also von dem Setting her.
Ja, das ehrt mich total. Ja. Das freut mich voll, das ist ein großartiger Roman.
Ja, und ich wollte dich fragen, ob du dich da auch in so einer österreichischen literarhistorischen Tradition irgendwie sieht.
Nein. Also das würde ich mich gar nicht trauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mich da selbst so irgendwie so dazu zu denken, zu diesen Kapazundern da irgendwie. Nein. Ich habe da so, ich arbeite wirklich eher so von innen, ohne dass das, also dass diese Zuschreibung mit der Wand, die habe ich ja schon ein paar Mal gehört und die freut mich wahnsinnig, aber von selbst würde ich mich das nicht trauen.
Aber eben so dieses Nein. Kammerspielartige und so, das lässt schon ja auf jeden Fall daran auch denken.
Also das Kammerspielartige hat sich halt ergeben durch im Theaterstück aus der Situation heraus, dass wir haben dieses Theaterstück begonnen, während Covid zu entwickeln. Und also das war ja die schönste Zeit überhaupt für Theaterleute, da so permanent alle Premieren verschoben und Proben abgesagt, irgendwie ständig wochenweise, weil einer aus dem Ensemble Corona hat. Und dann habe ich mir eben überlegt, wie man ein Theaterstück machen kann, das ein bisschen so Corona-tauglich ist. Und das ist mal halt zuerst mal die Zahl der Mitarbeitenden ganz stark zu reduzieren und eben auch die Flexibilität, was die Bühne angeht, weil das ist dann halt auch, wenn man eine Premiere absagen muss, weil schon wieder ein Lockdown ist und dann schiebt sich dann irgendwie in einigen Theaterhäusern, ballen sich die Premieren dann irgendwie so an einen ganz kleinen Zeitraum zusammen, dann muss man halt möglicherweise irgendwie auf einen anderen Raum ausweichen oder irgendwie auf alle Fälle sehr flexibel sein. Und das ist auch so was dieses Theaterstück irgendwie so was so ausschlaggebend für das Theaterstück war und dann eben auch, deswegen wurde es so ein Kammerspiel, weil im Theater, das ist ja auch schön eigentlich, muss man immer sehr genau bedenken, wie man was macht und wenn man weiß, man hat nur zwei Schauspielerinnen zur Verfügung, dann muss man irgendwie mit diesen zwei Schauspielerinnen auskommen und wenn man weiß, man hat nicht so viel Geld, dann muss man schauen, dass man irgendwie jetzt nicht die also nicht krasseste Umbauten hat und nicht komplexeste Lichtshows. Und das ist halt auch irgendwie dann so, das inspiriert dann schon auch sehr, also diese Einschränkung, mit dieser Einschränkung zu arbeiten.
Aber war dann auch jetzt gerade beim Romanschreiben das Tolle, dass du dich da nochmal anders ausleben konntest?
Ja.
Also war das auch sowas, was dann nochmal so einen Impuls gegeben hat,
ja,
da das umzuschreiben?
Also ich hatte dann schon das Gefühl, ich würde gerne den Nebenfiguren mehr Raum geben und habe dann halt auch wirklich einfach immer so eine wahnsinnige Freude mit dieser unendlichen Freiheit, die man in der Prosa hat. Weil man kann alles schreiben und es kostet immer genau gleich viel. Das ist so toll. Also das liebe ich wirklich sehr an der Prosa.
Und weibliche eben Zuschreibung, das ist ja wirklich ein wesentlicher Themenkomplex in deinem Roman. Und eben, wir haben es jetzt schon gehört, du bist auch selbst Schauspielerin. Das ist ja so ein Milieu, wo es auch viel um diese Zuschreibung und so weiter geht. Ja. Hattest du da, warst du da auch auf gewisse Rollen irgendwie festgelegt?
Also ich hatte da so einen, unser künstlerischer Leiter in unserer Schauspielschule, der hat zu mir gesagt, Elfen und Bauernmädels. Elfen ist vor allem besonders gut, weil Elfen gibt es so viele, hey, reihenweise Elfenfiguren. Also das war halt natürlich dann irgendwie schon so ein bisschen ernüchternd. Das ist aber halt natürlich inzwischen ein bisschen anders und inzwischen ist das ja alles total aufgeweicht und man besetzt ja auch Rollen dann wirklich konträr und es geht ja auch gerade darum, dass ich jetzt, keine Ahnung, obwohl ich jetzt nicht so herzig bin von selbst, dann trotzdem irgend so ein Puppel spielen kann und das dann irgendwie vielleicht gerade dann gut ist oder so. Also diese Kontraste sind jetzt schon vielleicht was, mit dem man jetzt arbeitet, auch im Theater. Aber damals war es halt wirklich, also damals. Also wann habe ich begonnen? Also beendet habe ich die Schauspielschule 2010, also es ist schon ein bisschen her, aber damals, ich habe das schon sehr ernst genommen dann auch und das hat mich auch irgendwie ein bisschen wie sagt man, vielleicht gebremst, die Zuschreibung. Mhm. Bauernmädel, Hilfe.
Ja, ich habe vorhin ja schon vom Sound des Romans gesprochen. Wie hast du denn den Ton gefunden? Also eben durch dieses Österreichische, was ja immer einfließt, kann man diese Stimmung auch wirklich so fühlen. Und wie war das dann bei dir beim Schreiben? Also liest du dann manchmal auch laut, dass du so in diesen Rhythmus reinkommst? Oder wie ging das?
Schon. Ich lese schon manchmal laut. Aber es war so wirklich ein Freischreiben. Weil also mein Debüt zum Beispiel ist auf Hochdeutsch geschrieben. Und ich habe da auch irgendwie ein bisschen vielleicht Angst gehabt, dass ich das, wenn ich diese österreichische Sprachqualität da mitnehmen in die Romane, dass das dann möglicherweise in Deutschland gar nicht funktioniert oder dass es erstens nicht verstanden wird und zweitens halt auch irgendwie einfach nicht gemocht wird so irgendwie. Und dann habe ich da, als ich das dann meinem Verlag vorgelegt habe und die gesagt haben, das ist großartig, weil das ist schöne, exotische, österreichische, das ist so toll. Und dann habe ich gedacht, oh, Gott sei Dank. Also das hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich in dem bleiben kann, weil das fühlt sich für mich schon so an. Also erstens einmal hat es einen ziemlichen Humor. Und ich merke da irgendwie so, wie ich dann wirklich auch irgendwie so gerne damit spiele und einfach wirklich eine Freude habe an der Sprache.
Ja, und dann würde ich vorschlagen, wir hören jetzt nochmal in den Roman rein.
Gern. Also, es ist noch nicht viel passiert seitdem. Die Marie ist bei der Johanna angekommen. Die Johanna hat sich auch bereit erklärt, die Marie übernachten zu lassen, zumindest jetzt mal fürs Erste. Und die Marie ist aber so müde, dass sie im Sitzen am Tisch eingeschlafen ist und jetzt wacht sie auf. Als ich aus dem Schlaf schrecke, ist es schon hell oder zumindest heller. Richtig hell ist es in dieser Hütte ja nie. Aber die Tür steht offen und zusammen mit grauem Licht zieht eiskalte Luft in den Raum. So morgenfrische Bergluft, die mir ins Hirn fährt wie ein Sauerstoffschock. Ich bin hier. Hier. Nicht in Italien. Kurz muss ich den Kopf wieder ablegen. Es war kein Traum. Es ist alles wirklich. Meine Wange liegt auf der Tischplatte. Ich weiß, ich muss sie heben. Ich muss den ganzen Kopf heben. Und ich muss hinein in diese Welt, in die ich geflohen bin, wie um mich selbst zu bestrafen. In die Hütte vom Großvater, der mich hier nie wollte. Und der mich schließlich
hinausgeworfen hat, der mir das Haus verboten hat, wenn man das so nennen kann, zu Johanna, die an mich drangeklebt war wie ein ungleicher siamesischer Zwilling, vor der ich mich immer billig und oberflächlich gefühlt habe und wie ein blödes Mädchen, vor der mir geekelt hat manchmal, die mir unheimlich war manchmal, weil es ihr vor gar nichts gekraust hat, nicht vor Würmern, Maden, Fröschen, nicht vor schleimigem Wasser und nicht vor Tierfäkalien. Und als wir klein waren, war sie immer voller Hundehaare. Und sie hat nach Hund gerochen. Und den Geruch finde ich ganz besonders eklig. Aber ihre Hunde, fällt mir ein, die waren dann ja tot. Ich reiß den Kopf hoch. Johanna ist nicht zu sehen, aber vor der Tür klingt es nach Holzhacken. Wie bin ich denn beieinander? Meine Füße fühlen sich aufgequollen an in den nassen Schuhen. Ich ziehe erst den rechten, dann den linken aus. Sie stinken. Der Boden ist so kalt, es tut richtig weh. Ich gehe trotzdem nach draußen in den Hof, wo es einen Brunnen mit Pumpe gibt. Nach ein paar Schritten sind meine Fußsohlen ganz taub. Johanna steht mit dem Rücken zu mir, mit dem Gesicht Richtung aufgehender Sonne und schlägt Holz in kleine Scheite. Wie der Großvater steht sie da. Das ist genau sein Platz. Und genau wie er bewegt sie sich. Sie ist ziemlich stark. Das Holz springt nur so auseinander. Und obwohl ihre Arme nackt sind, ist ihr ganz eindeutig nicht kalt. Aus dem Tal steigt der Nebel und hängt sich in Fetzen zwischen die Berge. Vögel zwitschern auch. Könnten Alpendohlen sein, diese schwarzen Vögel mit dem bisschen Gelb am Kopf. Sie scheinen Johanna irgendwie zu kennen, denn sie fliegen an sie heran und um sie herum, als wollten sie ihr etwas sagen. Und Johanna hält inne im Holzhacken. Die Kälte in meinen Füßen sticht und ich tänzle auf und ab, während ich Eiswasser nach oben pumpe. Es sieht so hart aus, dass ich mich schließlich dagegen entscheide, es mir ins Gesicht zu spritzen. Mir ist so kalt, dass ich weinen könnte. Johanna hat mich endlich bemerkt. »Guten Morgen«, rufe ich in ihre Richtung, versuchsweise fröhlich. Sie nickt mir zu. Ihr schwarz-weißer Blick ist dabei eher schwarz als weiß. Die morgendliche Brise fährt ihr durch die Haare. Sie hat ein paar graue Strähnen, sehe ich jetzt im Tageslicht, aber die hätte ich vielleicht auch, wenn ich nicht skandinavisch über mein eh schon sehr blond drüber färben würde. Sie hat sich schon wieder abgewendet, um die Holzscheite einzuklauben. Ich renne, um ihr zu helfen. So ganz abgestorben sind meine Füße doch nicht, merke ich, als ich mir einen Span eintrete. Die Luft ist so frisch wie die Bettwäsche in einem Tiroler Hotel. Viel weiß ich ja nicht über Tiroler Hotels, aber das mit der Bettwäsche, das habe ich mir gemerkt von den wenigen Malen, wo ich dort war. Meine Mutter nämlich, die hat sich die Berghütte nicht angetan. Das hat sie immer gesagt. Die Berghütte, die tue ich mir nicht an. Und die kleine Wohnung in Pfaffenhofen in der Nähe von Innsbruck, die hat sie sich auch nicht angetan, wegen der vielen traumatischen Kindheitserinnerungen. Also war die Lösung, ganz klar, ein Tiroler Hotel. Und ich sag's ehrlich, die Tiroler Hotels, die habe ich geliebt. Fußbodenheizung, große Fenster, dicke Bettdecken in Blendweiß und so duftig und sauber, wie es keine Almwiese und kein Bergquell je sein können. Alles andere an Tirol war ja schwierig und meistens habe ich Bauchweh gekriegt, wenn ich einen Berg nur von der Ferne gesehen habe. Aber mich hat ja keiner gefragt, sonst hätte ich das auch gesagt, dass ich mir das nicht antue. Später dann war ich mit dem Peter noch einmal in einem Tiroler Hotel. Pfaffenhofen oder Innsbruck haben wir nicht besucht. Da waren schon längst alle tot und die Wohnung war verkauft und das Bleikristall war in alle Richtungen verteilt. In Sölden waren wir. Skifahren. Oder sowas Ähnliches wie Skifahren. Der Peter, der war nämlich auch nicht so der Skifahrer, mehr so der Après-Ski-Hütten-Gaudi-Typ, der dann auf einmal DJ Ötzi singen kann. Obwohl in Wien ja immer sehr niveauvoll und Mahler und Wagner und Klassik und Oper, aber in Sölden dann auf einmal DJ Ötzi. Es war ihm auch wurscht, dass ich meinen Skipass nicht ausgenutzt habe und die ganze Zeit im Spa-Bereich vom Hotel herumgehängt bin. Und als ich dann zu ihm gesagt habe, du, nächstes Jahr fliegen wir aber bitte wieder nach Asien, hat er gemeint, das findet er eh auch besser, weil Skifahren ist einfach schweineteuer und kalt ist es auch. Von hier aus wirkt es fast so, als gäbe es die Stadt und die Städte da unten gar nicht. Die Tiroler Hotels, die Autos und Industrieanlagen, den Lärm, Stress, Gestank und DJ Ötzi. Auch den Peter gibt es gar nicht und unsere Wohnung, die Couch und die Bleikristallvase. Alles verdampft, wie der Nebel in der Morgensonne. Und was bleibt, ist der Berg, wie ein schlafender Riese, auf dessen Rücken wir krabbeln. Johanna zum Beispiel. Die krabbelt da den Abhang hinauf, oder eher, sie rennt. Und dabei zieht sie einen gewaltigen Baumstamm. Mit einer Art Gurt zieht sie ihn. Ganz einfach wirkt das. Als hätte der Baumstamm überhaupt kein Gewicht. Erst als sie ganz nah ist, höre ich sie schnaufen. Sie zieht den Baumstamm an mir vorbei über den Hof und lässt ihn dann beim Holzplatz liegen. Hast du den jetzt gerade gefällt? Sie antwortet nicht. Jetzt gerade hast du einen so großen Baum gefällt? Sie ignoriert mich. Wahnsinn! Ganz allein? Sie schüttelt sich. Nicht nur den Kopf, die ganze Johanna schüttelt sie. Bäume fällt man nicht im Frühling. Der unsichtbare Schiedsrichter pfeift. Ganz klar ein Punkt für sie oder ein Minuspunkt für mich. So wie als Kind, wenn ich gesagt habe, ich mag den Wurm im Apfel nicht. Und vom gefrierenden Blick des Großvaters getroffen wurde, der wie ein Eiszapfen ins Herz stach und dort alles in einen Gletscher verwandelte. Ich sage jetzt nicht, dass es schon Sommer und nicht mehr Frühling ist. Das ist dem Schiedsrichter bestimmt wurscht. Ich schweig und schäme mich, weil ich ein blödes Mädchen bin. Ein blödes Mädchen, das geweint hat, wenn es hingefallen ist, und den Fettrand vom Speck nicht essen wollt und gefunden hat, wenn wo Mäusebämmerl sind, dann ist das eklig. Hilf mir, sagt Johanna, die während ich noch dastehe und meinen Gedärmen beim Sich-Winden nachspür, eine große und bogenförmige Säge aus dem Schuppen geholt hat. Wir hiefen den Stamm in ein Gestell und sie fixiert ihn. Wie sie das allein geschafft hätte, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das Holz ist einfach zu schwer. Sie nimmt meine Hilfe wortlos zur Kenntnis und deutet mit der Säge. Ich packe sofort an. Was tut man nicht alles, um kein blödes Mädchen zu sein? Danke.
Vielen Dank. Ja, hier hat man jetzt auch nochmal ganz schön die Erzählhaltung sehen, eben, dass du diese ganze eben Marie, es passiert über Marie hinweg, erzählt sie die Familiengeschichte, die Geschichte von Johanna, die Peter-Geschichte, die Vater-Geschichte. Also es sind viele Gedankengänge, die passieren. Welche der beiden Frauenfiguren ist dir denn näher?
Ich glaube, dass ich mit beiden viel und dann auch wieder wenig gemeinsam habe. Also
ich bin keine von diesen beiden Figuren, würde ich sagen. Und näher kann ich auch nicht sagen, weil ich habe sie beide total gern. Ich bin immer ganz, also wenn dann jemand, also wir haben eine Umfrage gemacht auf Instagram. Die Frage, ist man mehr Team Marie oder Team Johanna? Und das habe ich irgendwie total spannend gefunden, weil es wirklich irgendwie ziemlich ausgeglichen irgendwie ausgegangen ist. Also da war irgendwie nicht ganz klar jemand, also nicht ganz klar alle Team Marie oder Team Johanna. Und das ist, also ich denke mir, weil beide Figuren halt irgendwie ihre liebenswerten Elemente haben und weil man beide Figuren irgendwie versteht. Und je nachdem, in welche Rolle man reingedrängt ist von außen, desto mehr wird man vielleicht dann mehr so oder anders.
Aber beide machen ja auch eine extreme Entwicklung durch. Und ich finde, man ist ja auch immer so während des Lesens zumindest, war ich teilweise wütend auf die eine oder die andere. Also ging dir das beim Schreiben auch so? Beziehungsweise ich denke mir, da ist man ja noch viel intensiver mit den Figuren verbunden.
Ich bin aber, ich muss sagen, ich bin eigentlich gar nicht wütend gewesen auf sie. Also ich, aber ja, ich bin natürlich sehr intensiv mit ihnen verbunden gewesen. Und das war für mich das Harte, als ich das Theaterstück geschrieben habe, weil ich das Theaterstück dann, als es fertig war, musste ich dann die Deutungshoheit, die eine Figur aufgeben. Also eben die Johanna. Und das war für mich sehr hart eigentlich, weil ich mich nicht mehr mit der Marie identifiziert hätte als mit der Johanna. Also.
Und die Marie ist ja, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, eben auf der Flucht vor jemand, vor etwas. Wir wollen da jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber ich überlasse es jetzt mal dir, wie viel du davon preisgeben möchtest.
Ah. Es ist irgendwie total schwierig, irgendwie finde ich, über diesen Text zu reden, weil das dann irgendwie doch irgendwie so der lineare Handlungsstrang ist, irgendwie die beiden auf der Hütte, die sich da irgendwie so kennenlernen, neu entdecken und wieder neu entdecken. Und ich habe dann letztens irgendwie, hat eine Leserin zu mir gesagt, das ist so schön, weil die eine wird zart und die andere wird wild. Und das ist irgendwie schön, finde ich, da irgendwie so zu sehen, wie sie sich entwickeln. Und diejenige, die wild wird, also die Marie, die hat halt irgendwie eben ihre Entwicklung von der Goldmarie weg. Und die Goldmarie ist halt auch diejenige, die halt in diesem goldenen Käfig da irgendwie festgesteckt ist und aus dem sie jetzt geflohen ist. Und ich habe da jetzt noch eine Lesepassage, da kann ich jetzt mit der Lesepassage antworten auf diese Frage. Aber jetzt merke ich irgendwie, ich schleiche da jetzt um diese Antwort herum. Aber ich lese es einfach nochmal und dann kann ich ja vielleicht noch was dazu sagen. So, also die sind da jetzt irgendwie, hat es schon ein paar Tage ausgehalten auf der Hütte und wird sehr, sehr hart rangenommen, muss sehr, sehr hart arbeiten, die Marie, und dann wird sie krank.
Was ist das hier? Das, wo ich gerade bin. Eine fremde Dunkelheit, die so finster ist wie ein Loch in einem Berg. Mit ihrer Straßenlaternenlosigkeit, ihrem Mangel an Leuchtreklamen, an Ampeln, an Autos, an Nachtbussen. Einzig und allein das Monopol des verdammten Mondes und seiner Sterne, deren spärliches Licht durch diese winzigen Fenster fällt. Jetzt ist die stille Nacht voller kleiner Tiere, wie ein Krabbeln und Schaben, ein Flüstern und Plappern und Gurren. Ganz in meiner Nähe rennen sie über Regale und über den Boden, und sie rascheln unter den Brettern. Irgendwo knackt etwas, und dann fällt etwas um, schleift über raues Holz. Klopft neben meinem Ohr. Ich taste und fühle nichts. Aber da ist doch was. Da ist was. Läuft mir da was über die Füße? Ich versuche genau hinzufühlen. Jetzt ist es plötzlich ganz still. Sie halten alle den Atem an und warten. Also warte ich auch. Und während ich das tue, sinke ich zurück in meine Stadt. Und obwohl es ein Albtraum ist, atme ich auf. Da ist sie wieder. Mit ihrem Lärm, ihrem Gestank, ihren blinkenden Lichtern, ihren vierspurigen Straßen, ihren riesigen Kirchen und Heldenplätzen und ihren grantigen Bewohnern, auf die sie so stolz ist. Und da ist auch gleich wieder der Grund, warum ich weg bin, nämlich er, der Peter. Der Herzensbrecher mit den grünen Augen, in den nicht nur ich, sondern auch alle meine Freundinnen verliebt waren. Der, wie kann man nur so fucking good-looking sein, Mädchenschwarm, der nicht nur good-looking ist, sondern auch reich, genau wie mein Papa, den ich in London wieder gesehen habe und der mich weg von meiner Designerin und zurück nach Wien gebracht hat. Damals habe ich gedacht, es wäre Zufall oder Schicksal. Jetzt steigt er in seinen dunkelgrünen Mercedes und tippt in sein Navi die Adresse unserer Hütte. Und das Navi sagt ihm Folgendes: Noch 5 Stunden und 23 Minuten. Aber weil im Traum die Zeit anders vergeht, ist er gleich da. Und er parkt das Auto unten auf dem Parkplatz vor dem Kuhstall, wo der Wanderweg beginnt, und steigt aus. Das erste Stück des Weges ist breit und markiert. Es führt die fleißigen Wanderer durch einen dunklen Wald. Aber der Peter hat keine Angst vor Wölfen. Sein Handy hat er im Auto aufgeladen und es ist so voll, dass er beim Aufstieg auch noch Social Media Stories machen könnte, während seine Taschenlampe den halben Wald ausleuchtet. Dann wird es steil und immer steiler. Manchmal reißt die Walddecke auf und man sieht den Himmel, manchmal nicht. Die Wildschweine und Wölfe ducken sich und ziehen die Köpfe ein. Die Füchse verkriechen sich im Unterholz. Die Nachtvögel, die versucht haben, mich zu erschrecken, als ich an ihnen vorbei bin, bleiben stumm. Sie bemerken das Raubtier, das sie alle von den Ästen schießen wird, wenn es sie sich zeigen. Die Wölfe rufen ihr Rudel zurück. Da zieht ein Feind durchs Revier, sagen sie sich, und er geht schnellen Schrittes, obwohl es so steil ist. Und als er draußen ist aus dem Wald, verlässt er den Wanderweg, springt über die Viehzäune an den schlafenden Kühen vorbei, an den schlafenden Ziegen vorbei und weiter und höher durch den Latschenwald über die Geröllhalde zum Gipfel und dann über den ersten Grat, den windigen, und bergab ganz schnell und durch den zweiten Wald. Sein Akku hält ewig. Er hat ein teures Android. Und auch der Fluss, durch den ich gelaufen bin, ist für ihn kein Problem. Er springt einfach drüber und dann klettert er die Steigung empor und ist schon draußen aus dem Wald, biegt um den Felsen und sieht die Hütte. Im Fenster spiegelt sich der Mond. Und als er das sieht, weiß er, dass wir da sind, dass ich da bin. Er spürt meine Anwesenheit, hört mein schnell klopfendes Herz und als er schaut, bemerkt er auch die Abdrücke meiner goldenen Sneakers, die sich da in den Sumpfboden gegraben und hin und wieder ein Körnchen Glitzer verloren haben. Ich habe ihm eine Spur gestreut und er hat meine Fährte aufgenommen, riecht meinen Schweiß und meinen Atem, den der Wind ihm zuträgt. Und jetzt wird er so richtig wütend. Weil wieso renne ich ihm davon? Renn so weit. Renn so einen verdammten Berg hinauf und versteck mich da in einer Hütte und stell ihn damit so dar, als wäre er jemand, vor dem man davonrennen muss. Wie kommt denn er dazu? Wie steht denn er jetzt da? Was denken jetzt die Leute? Dass er jemand ist, vor dem man so davonrennen muss? Da habe ich wieder einmal nur mich selbst im Kopf gehabt, oder? Da ist es mir im Traum nicht eingefallen, auch mal an ihn zu denken.
wollte da geheimnisvoll Verschwundene spielen, mich da verstecken und hab mir eingebildet, dass mich das irgendwie aufwertet oder wie? Oder was? Wollte mich in den Mittelpunkt drängen, wollte mich wichtig machen, wollte wieder das verdammte Rampenlicht und hab dabei keine Sekunde an ihn gedacht, keine einzige Sekunde. Und damit stapft er die steile Wiese rauf. Seine Tritte graben sich fest in den Gatsch. Er ist schnell. Fast so schnell wie die Johanna, die mit dem Baumstamm im Schlepptau nach oben gerannt ist. Er hat keinen Baumstamm. Und er tritt auf die Ebene aus gestampfter Erde und beim Holzplatz vorbei und am Brunnen vorbei und dann unter den Dachvorsprung und er macht einen Schritt und öffnet die Tür.
Danke. Dankeschön. So, und inwieweit möchtest du dich jetzt äußern?
Ja, also es hat diese Dynamik natürlich, dass da, also der ist gefährlich. Also von dem hat sie Angst. Und wie berechtigt diese Angst ist, das ja, überlasse ich den Lesenden.
Das würde ich auch vorschlagen, dass sie am besten, also ob er sie da, der Peter da oben findet und warum Marie, ne, jetzt genau zum jetzigen Zeitpunkt aus Wien weg ist und in die Aktion getreten ist, das lesen sie am besten alle selbst nach, wenn sie es noch nicht getan haben. Der Büchertisch steht ja nachher bereit. Denn mich würde jetzt noch interessieren, diese Naturgewalt, von der ja auch Doris Knecht spricht, woher kennst du die? Also hast du selbst mal auf so einer Alm gelebt oder wieso kannst du das so genau beschreiben?
Also ich komme ja auch vom Land, zwar von einer sehr flachen Gegend in Österreich, also ich komme aus dem, vom östlichsten Teil von Österreich, aus dem Burgenland und da gibt es natürlich keine Berge, aber also Naturgewalt gibt es schon und ich habe sehr, sehr sportliche Eltern, die mich und meine Geschwister nicht nur auf eine Skipiste gesetzt haben, sondern eben auch auf so Elemente wie den Neusiedlersee zum Beispiel, einen recht großen See, wo ich halt da in meiner Kindheit segeln gelernt habe, schon ganz, ganz früh. Und dann war ich halt irgendwie sehr, also ich war immer wieder in so Situationen, wo ich so in diesem winzigen Boot, das ist ein Optimist, das ist ein Boot, das ist so, ja, so unsere beiden Stühle irgendwie so und also halt wirklich wie eine Nussschale irgendwie und ich so irgendwie als kleines Kind, noch keine 10 Jahre alt und dann halt irgendwie dort im Sturm und da habe ich so existenzbedrohliche Gefühle erlebt, muss ich echt sagen. Also nämlich wirklich irgendwie so, ich bin total am Ende meiner Kräfte. Ich halte mit einer Hand die Schot, mit der anderen das Ruder. Das Boot kippt so irgendwie quasi schon fast. Also ich bin ständig irgendwie am fast kentern. Das rinnt Wasser rein. Dann hat man irgendwie diesen Wind, der so faucht. Dann hat man irgendwie immer die Angst, dass einem irgendwie das Segel um die Ohren fliegt, dass das Boot umfällt. Das war einfach alles wirklich so gefühlt so extrem für mich, dass ich das irgendwie, glaube ich, immer wieder in meine Texte dann reinnehmen muss. Und das ist dann habe ich eben aus privaten Gründen lande ich dann irgendwie in Tirol und dann habe ich da irgendwie so natürlich den richtigen Riecher für den richtigen Freund, den ich da jetzt habe, der dann irgendwie sagt, so, Berg, rauf mit uns. Und dann machen wir halt irgendwie so 12 Stunden Wanderungen, wo ich halt dann auch irgendwie einfach auf einer Geröllhalde sitze und heule vor Verzweiflung, weil ich einfach keinen Schritt mehr gehen kann, weil meine Füße schon so zittern. Und dann heißt es ja, wir müssen uns beeilen, weil jetzt kommt Gewitter. Und dann hat man einfach irgendwie so, man erlebt sich selbst als so klein vor dieser Naturgewalt. Und ich habe da so mehrere so Erlebnisse gehabt, zum einen halt eben am Neusiedlersee, zum anderen halt eben auch immer wieder in den Bergen, wo ich halt einfach wirklich so mich selbst so klein und so kraftlos auch, weil man kann natürlich irgendwie ankämpfen gegen jetzt, sagen wir, einen Sturm oder irgendwie raufkraxeln auf einen Hang, aber irgendwann einmal kann man nimmer oder irgendwann einmal wird es sehr, sehr schwer und dann hat man eben, das kennen Sie wahrscheinlich alle, dieses Gefühl, wo man wirklich irgendwie einfach, wo man so zittert, weil die Kraft komplett weg ist und das ist so, das finde ich so extrem irgendwie und dann diese Erlebnisse mit der Naturgewalt, die einfach so viel stärker ist, der das nichts ausmacht. Die,
der einfach, ja, so viel, viel, viel stärker ist als man selbst. Dieses Kleine, das Erleben von, wie klein man ist, das ist was, das darüber muss ich immer wieder schreiben.
Und genau da schließt meine Frage an, wann hast du denn angefangen zu schreiben? Also war das schon sehr früh Teil deines Lebens oder hat sich das erst entwickelt über die anderen kreativen Formen?
Also ich hab immer irgendwie geschrieben, kann man jetzt auch nicht so sagen. Ich habe halt irgendwie so Tagebuch geschrieben für mich. Ich bin so ziemlich so geheimniskrämerisch irgendwie. Also ich brüte dann irgendwie Zeug aus und das zeige ich dann keinem und das ist dann ganz geheim. Und aber so professionell zu schreiben habe ich begonnen. Also ich habe Philosophie studiert und Schauspiel, habe beides fertig gemacht, habe dann nach dem Beenden dieser Studien habe dann ein paar so Schauspieljobs gehabt und danach, nach diesen Jobs, es war dann so ein paar Monate irgendwie viel zu tun und dann auf einmal nichts mehr. Und dann war ein Loch und dann habe ich irgendwie Vorsprechen gemacht, bin nirgendwo genommen worden und war dann halt in der Situation, dass ich mir gedacht habe, okay, was mache ich jetzt mit mir? Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe mir selbst ein Theaterstück. Dann suche ich mir sozusagen, also baue ich mir selber einen Job und dann kann ich spielen und dann, also kreiere sozusagen Arbeit für mich. Das war so der Urgedanke irgendwie von dem Schreiben, also von dem professionellen Schreiben. Das erste Theaterstück hat natürlich gar nicht funktioniert, das zweite auch nicht, das dritte ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich. Und das hat dann schon ein bisschen gedauert. Aber irgendwie ging es dann trotzdem, also hat sich es irgendwie dann doch so verselbstständigt, weil ich es einfach wirklich, ich habe es einfach wahnsinnig gern gemacht. Es war so fast wie eine Sucht. Also ich habe es begonnen und dann war ich irgendwie einfach drin in den Texten und ich mache es wahnsinnig gern. Es ist das Allerschönste. Ich habe so letztens irgendwie mit einem Cousin von mir geredet, der mich auch irgendwie gefragt hat, wie ich zum Schreiben komme und ich habe dann irgendwie so erzählt, naja, also im Englischunterricht, da durften wir dann irgendwie so Dinge schreiben wie innere Monologe oder irgendwie Tagebucheintragung von einem drogensüchtigen Kind irgendwo und solche Dinge. Und in Deutsch haben wir das nicht gemacht, weil da haben wir Essays geschrieben und Erörterungen und so. Und auf Englisch dann aber schon. Deswegen habe ich diesen Englischunterricht so geliebt. Und ich habe so gerne solche Texte habe ich so gerne geschrieben. Dann war ich irgendwie so in der Schule dann irgendwie schon so, dass ich mir dann irgendwie ganz genau beim Nachhausegehen dann überlegt habe, und da könnte man das machen, Und dann wurden meine Englischhausübungen so lang. Und da ist es wahrscheinlich irgendwie so, das waren wahrscheinlich die ersten so Initialmomente, wo ich gemerkt habe, wie viel Freude mir das macht. Und deswegen bin ich halt auch so zäh. Und deswegen, also ich meine, der Text, das ging ja wirklich irgendwie gut von der Hand, aber ich habe ja schon Texte geschrieben, die irgendwie so dann, die nicht so gut funktioniert haben und wo ich irgendwie umschreiben und nochmal umschreiben und okay, ganz schlechte Idee nochmal von vorne und bitte die Figur ganz raus und bitte das Setting ganz anders und das ist dann schon irgendwie frustrierend, aber sobald man dann wieder drin ist, macht es dann gleich wieder so Spaß. Also deswegen halte ich vielleicht die Frustrationen aus, die dieser Beruf ja einfach mit sich bringt, weil also jetzt so in den Schoß fällt einem nichts, habe ich das Gefühl, so als Autorin. Man muss schon sehr, sehr viel arbeiten.
Ja, weil da eben, wir sind jetzt in der Reihe Secondo, das schwierige zweite Buch.
Ja, das ist wirklich so. Also das zweite Buch ist wirklich, also das erste ist auch schwer. Also ich finde es eigentlich. Schauen wir mal, ob das dritte, das kann ich gar nicht beurteilen.
Aber dein Debüt ist ja wirklich so total in diese Corona-Zeit gefallen.
Genau.
Oder? Also konntest du jetzt eigentlich nur positiv überrascht werden, so was auch die Aufmerksamkeit, die Lesungen und so, da bist du jetzt auch ganz gut unterwegs und ich glaube auch das weiterhin das Jahr über noch. Weil das hätte dir ja wahrscheinlich bei deinem Debüt gefehlt, ne? Die Lesung.
Dadurch, dass es das Debüt war, war mir gar nicht bewusst,
was mir überhaupt fehlt.
Also ich war dann da schon irgendwie sehr begeistert, dass da überhaupt was zustande kommt. Es war natürlich, also was man halt dann bemerkt hat, war eben dieser 8 Monate lange Lockdown, der irgendwie kurz nach Erscheinen von dem Buch irgendwie war. das natürlich bemerkt man das, aber so richtig, dass man richtig, ich habe nicht richtig gewusst, was mir fehlt. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass alle getan haben, was sie konnten. Und ich habe dann auch diesen schönen Preis gewonnen und ich war irgendwie schon auch zufrieden. Also für mich war das Debüt auch so, ich habe 8 Jahre an dem gearbeitet, heimlich, so niemandem gesagt, dass ich dann einen Roman schreibe. Dann war der fertig und ich war so, ich habe nie geglaubt, dass das wirklich klappt. Für mich war das so großartig, als der als Buch erschienen ist. Das war so ein unglaublicher Moment. Deswegen, die Verluste weniger bemerkt, glaube ich, als das, was mir da geschenkt worden ist oder was ich da erreicht habe auch.
Aber hast du stattdessen dann jetzt einen stärkeren Druck irgendwie gespürt, dich nochmal anders so beweisen zu müssen mit diesem zweiten Buch?
Also ich habe mir gedacht, während Corona dann noch, so okay, das war jetzt Pech mit dem Debüt, also mir ist mir auch rückgemeldet worden, das ist jetzt Pech, aber macht ja nichts, schreibe ich halt gleich ein neues Buch. Und das habe ich dann gemacht und dann hat der Verlag gesagt, ganz schlecht, nochmal von vorne. Dann habe ich mir gedacht, okay, nochmal von vorne, warum nicht? Das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, mir macht es ja Spaß. Ich denke mir auch, ja, das war jetzt ein ganzes Jahr lang Arbeit, aber nochmal gerne. Dann habe ich das gemacht, dann habe ich es nochmal komplett umgeschrieben und dann hat der Verlag nochmal gesagt, nein, nein, wir wollen es nicht. Und dann habe ich mir gedacht, oh wow, jetzt, also das waren dann schon halt, das waren 2 Jahre Arbeit, also halt harte Arbeit, also täglich Arbeit, täglich mehrere Stunden Arbeit, also wirklich Arbeit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, das, jetzt geht mir irgendwie die Kraft aus, also wow. Und dann habe ich mir gedacht, so als letztes, also so, weil ich wirklich gemerkt habe, ich jetzt langsam, also ich habe das als, also es war einfach krass, dann habe ich mir gedacht, ich kann es vielleicht einfach nicht oder es liegt mir nicht oder ich muss vielleicht was anderes machen und es ist einfach, ich bin einfach vielleicht nicht dafür geschaffen oder so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, einen Versuch noch, ganz andere Richtung, ganz anderer Text, ganz andere Geschichte, ganz andere Sprache. Und dann habe ich in wenigen Monaten dieses Theaterstück Windhöhe in einen Roman verwandelt. Ja, was soll ich sagen? Meine Agentur hat mich gefeiert. Und dann habe ich einen neuen Verlag gefunden. Und jetzt ist es so und hier. Und das ist halt wirklich, es ist ein bisschen so, dass ich mir gedacht habe, also wenn das nicht geklappt hätte, dann weiß ich nicht. Ich meine, wahrscheinlich hätte ich dann trotzdem irgendwann den nächsten noch Versuch gestartet, aber es war schon wirklich so, dass ich das Gefühl habe, da habe ich wirklich wahnsinnig viel getan für diesen zweiten. Und es war, also, ja, viel, viel leere Kilometer, viel, viel Schreiben für die Schublade.
Ja, aber jetzt ist er da
und jetzt wir feiern ihn. Ja. Also es ist ein Happy End für das erste Mal.
Und ja. An der Stelle würde ich jetzt gerne zumindest noch kurz das Gespräch öffnen. Also wenn es im Publikum noch Fragen gibt, sehr gerne. Oder sind jetzt alle platt geredet?
Oje. Das habe ich. Ja. Es gibt ein Hörbuch. Überall, wo es Hörbücher gibt. Ja, danke. Also, ich selber höre nie Hörbücher, aber Audible, glaube ich, ist die Plattform, oder?
Ja, dann bleiben Sie einfach noch ein bisschen da. Wir sind auch noch da. Der Büchertisch steht bereit und ich kann Ihnen wirklich dieses Buch, diese poetische wie politische Parabel, die den Aufbruch zweier Frauen in ein neues, selbstermächtigtes Leben feiert, unbedingt empfehlen. Katharina, ich danke dir sehr, dass du heute Abend hier warst, für dieses Gespräch, dass du gekommen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja.
Danke. Und Ihnen und euch vielen Dank fürs Kommen. Und ja, dann jetzt bitte noch einen großen, herzlichen Applaus nochmal für Katharina Köller.
Dankeschön.